Podcast. Forecast Nummer 6 ist live. Ich habe die Zählung wiedergefunden, nachdem ich sie kurz verloren hatte. Forecast Nummer 6 mit dem sexiest Guest, den es überhaupt nur irgendwie geben kann. Thorsten Heilig ist heute Gast in meinem Forecast. Der Gründer von Paretos. Paretos hat uns erfreulicherweise hier als Mitmieter, Untermieter, Nebenmieter in den großartigen Räumlichkeiten akzeptiert. Wir teilen das Büro seit über einem Jahr jetzt mittlerweile. Es ist eine ganz wunderbare Koexistenz, über die gleich noch zu sprechen sein wird. Paretos ist ein Unternehmen, das sich mit der Schaffung von Decision Intelligence brüstet. Also mit anderen Worten, Unternehmen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Was genau dahinter steckt, das wird uns der Thorsten gleich selbst erzählen. Thorsten ist sexy, wie schon gesagt. Sexiest Man im Büro, keine Ahnung, können wir uns drüber streiten. Jedenfalls dreifacher Vater, Bulli-Liebhaber, Italien-Liebhaber, Rotwein-Liebhaber und ein ziemlich cooler Typ. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, mein lieber Freund. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, was eine Ansage. Ich wusste nicht, dass da so eine Abstimmung gab im Büro.
Ich habe alle gefragt und die haben gesagt, der Thorsten, der edgt dich halt gerade so leicht aus. Wir haben unseren Check-in-Butler, der uns immer so ein bisschen hilft, das Gespräch zu starten. Nicht, dass wir beide das bräuchten, aber trotzdem. Ach, wie herrlich. Das ist gut für uns beide. Karma, Gott, Vernunft, Hightech, woran glaubst du? Karma, Gott, Vernunft, Hightech, woran glaubst du?
Also jetzt so intuitiv, wenn ich auf das alles drauf gucke, dann würde ich als erstes sagen Karma.
Okay, dann streng dich mal an.
Ja, richtig. da steht so jemand hinter mir und sagt, streng dich an. Ich liebe Diversität. Ich kann mit allen Begriffen, die da draufstehen, was anfangen. Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben, weil das ist spannend. Aber jetzt mal so intuitiv als Einstiegsfrage. Ich glaube schon, dass es sich lohnt, so ein bisschen, wenn man Gutes in die Welt bringt, dann erfährt einem auch Gutes. So diese Idee, nicht unbedingt von irgendwelchen Punkten und genauen Gewichten und nicht dieses aufgewichtete, du hilfst jemand, dann wird dir auch, oder eine Hand wäscht die andere und so, sondern mehr. Das ist manchmal, ein Freund von mir hat immer gesagt, es kommt immer alles wieder zurück und manchmal musst du sehr lange warten. Finde ich einen ganz schönen Spruch. Ich glaube aber immer noch dran und gut, es ist schon relativ viel zurückgekommen. Insofern lebe ich damit ganz gut. Und du?
Bei den vier Begriffen bin ich auch klar beim Thema Karma. Also Gott, kann jeder drüber denken, wie er will. Ich habe mit dem Verein schon seit längerer Zeit nichts mehr zu tun, wobei der Verein ja mit Gott nicht viel zu tun hat. Generell glaube ich so ans Universum, an Energiefluss. Und damit dann natürlich auch ein Karma, weil es tatsächlich, glaube ich, so ist, dass wir alle irgendwie Energie imitieren für die kurze Zeit unserer lächerlichen Inkarnation auf dieser Welt. Und das können wir dazu nutzen, um einfach generell eine Energie reinzugeben, die erhält. Oder wir können eine Energie reingeben, die vielleicht uns persönlich in irgendeiner Form nutzt und uns aufwertet, was häufig den Reflex hat, das andere abzuwerten oder das andere nicht mitzunehmen. Und das ist dann tatsächlich so ein Langläufer. Ja, und jetzt sind wir beide Unternehmer, du und ich, und wir wissen ganz genau, dass so das Thema Kausalität, ich tue das und es passiert das, einfach eine totale Chimäre ist. Ja, das passiert einfach in der Form direkt nicht. Und deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass das, was ich hier in die Welt bringe, irgendwann auch in puncto positiver Energie dann in meine Richtung wieder eine Entsprechung hat. Deswegen glaube ich, ist Karma tatsächlich auch der Begriff, mit dem ich am meisten anfangen kann. Wahrscheinlich der, mit dem ich am wenigsten anfangen kann, ist Vernunft, weil das, was gemeinhin für vernünftig gehalten wird, das hat ja was sehr irgendwie einen moralischen Kontext und einen sozialen Kontext im Sinne von, was halten denn die meisten Menschen für vernünftig? Und ich habe in meinem Leben schon ein paar Entscheidungen gefällt, die, glaube ich, hoch unvernünftig im gemeinen Bild sind. Und wahrscheinlich sind das die Entscheidungen, die mich am glücklichsten gemacht haben, beziehungsweise am meisten zu mir selbst geführt haben. Und deswegen hat Vernunft eben was so sozial angepasst ist und Karma eben nicht. Karma kommt total aus der Liebe. Ja. Und die Frage ist eben, was tue ich aus Liebe, was tue ich aus Nichtliebe? Und ich glaube eben, dass wenn man aus Liebe Dinge tut und für etwas Dinge tut, dass das früher oder später von der Welt auch entlohnt wird in der einen oder in der anderen Form.
Ja. Und wenn nicht, dann hinterlässt zumindest eine positive Richtung in andere Vektoren. Also das ist
tatsächlich, ja.
Schön.
Vektoren, schönes Stichwort. Ich kenne das Wort zwar, aber ich weiß nicht genau, was es heißt. Du bist in der technischen Welt, wir sagen immer Digitalisierung ist Humanisierung plus Technisierung, Technisierung plus Humanisierung. Und deswegen finde ich unsere Bürokonstellation so geil. Wir bilden tatsächlich das auf diesem Flur in grandioser Art und Weise ab. Also Forschung at Work steht, wie du weißt, einfach auch für die Humanisierung der Arbeitswelt. Und zwar nicht aus so einer moralischen, wir müssen jetzt alle irgendwie glücklicher sein beim Arbeiten, Perspektive, sondern aus einer harten Wertschöpfungsperspektive, weil wir einfach glauben, dass der Mensch das veränderungsfähige Element ist und dass es unbedingt Veränderung und Veränderungsfähigkeit braucht, um Unternehmen erfolgreich zu machen. Und Paretas steht in erster Linie auch für die Technisierung. Korrigiert mich, wenn das nicht stimmt. Des Universums Unternehmen, in dem ihr die Dinge, die technisierbar sind, vor allen Dingen auf dieser Entscheidungsfindungsebene, technisiert. Mhm. Und vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was Paretas macht und was Decision Intelligence für dich heißt. Und dann auch, wie du insgesamt dazu gekommen bist, mit Fabi zusammen dieses geile Ding aus dem Boden zu stampfen.
Ja, super gerne. Ich glaube, da kommen auch viele Stichworte wieder zurück. Vielleicht erstmal, ich fange mal hinten an. Warum überhaupt? Ich bin seit 20 Jahren oder so in der Digitalwirtschaft tätig, ganz verschiedene Bereiche und komme aber gar nicht jetzt habe nicht programmiert oder Informatik studiert oder so, komme auch nicht aus dieser Technologie-Ecke, sondern habe Sozialwissenschaft und Wirtschaft studiert und habe mich sehr viel mit Komplexität beschäftigt. Auch so eine systemische Ausbildung noch gemacht. Also wirklich immer ganz viel, wie können auch psychologische Hintergründe, wie können Lösungsstrategien oder gute Lösungsstrategien für komplexe Systeme sein. Das fand ich faszinierend. Und das war von Anfang an dann eigentlich direkt im Studium, nach dem Studium, direkt auch Softwarefirmen mitgegründet. Und das ist so gekommen, weil für mich Software und Digitalisierung da sehr stark miteinander verflochten ist. Du hast ja auch schon ein bisschen gesagt, das ist ja bei euch auch immer ein Thema. Und bin da aber relativ tief dann in diese Software-Thematik eingestiegen. Danach war ich noch bei Moovil, das ist eine Daimler-Tochter, die sich viel mit digitaler Mobilität, oder das war so ein bisschen das Backbone digitaler Mobilität, also wie kannst du diese Technologie und Digitalisierungswende auch in so einem Automobilkonzern quasi hinbekommen. Also auch wieder Technologie in Anwendung. Ja, und das Spannende ist ja, wenn du auf Technologie in Anwendung guckst, hat es immer eine technologische und aber auch eine kulturelle Aspekt. Ja. Zwei große Dimensionen, kommen wir gleich dazu, wie wir Paretas sehen und sind wir sicherlich eher auf der Technologie sehen, aber eben die mindestens genauso große Herausforderung, vielleicht die größere auch eben auch mehr in dem, wie humanisieren wir das oder wie ist das in der Unternehmenskultur verankert. So, kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Und was ich aber dann noch einiges an Beratung gemacht, also so Transformationsberatung und Innovation. Und das Spannende, was ich gesehen habe, war, also so, ich meine, nämlich naiv, aber ich habe immer so ein bisschen gedacht, okay, wenn du halt Manager bist und wenn du viel Budget hast und du hast ein großes Team und so, dann ist es viel einfacher, die neuen Technologien einzusetzen. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also been there, done that, ja, sowohl in meiner eigenen Rolle damals, ja, ja. Aber auch in dem, was ich in Beratung gesehen habe und Top-Management-Beratung und so, war immer wieder, dass die Lücke eigentlich auch gerade in größeren Unternehmen immer größer wird. Mhm. Und dass eben sehr viel aus der Unternehmenskomplexität kommt und so ein bisschen klischee-mäßig, du kriegst sehr leicht einen Prototyp, du kriegst sehr leicht Innovation, du kriegst sehr leicht einen Slide für den Vorstand, weil du bist oft, die Themen sind oft da in diesen Unternehmen. In den meisten Unternehmen sind die Themen irgendwie da und dann werden die auch oft mal gepitcht. Vielleicht gibt es auch mal einen Vorstandsslide dafür oder man brüstet sich dann mit irgendeinem Piloten oder MVP, heißt ja jetzt, ne? Jeder macht jetzt MVP-Prototyp. Aber das zu operationalisieren ist ungleich schwieriger. Ja, Startups tun sich damit ein bisschen leichter, was anderes, aber gerade so Mittelstand und größere Unternehmen und gerade auch Konzerne. Und das hat mich total fasziniert. Ja, fand ich spannend, gerade weil mein Sweet Spot, meine Passion ja wirklich ist, Technologie in Anwendung zu bringen. Und dann habe ich Fabi kennengelernt, wie du sagst, mein Mitgründer jetzt von Paretas, dann so vor 5 Jahren oder so, der geforscht hat im Bereich, wie kann man Deep Learning, wie kann man eben moderne Algorithmen und moderne auch neuronale Netze und so, wie kann man Deep Learning nutzen, KI nutzen, um komplexe Probleme, Blackbox-Problems, Lösungsstrategien zu entwickeln. Mhm. Also im Endeffekt, vereinfacht gesagt, zwar damals viel mit dem MIT und so, aber vereinfacht gesagt, es ging darum, stark industriell eigentlich erstmal in der Forschung, ging darum, wie kann man vielleicht neue Lösungsstrategien entwickeln, technologisch erstmal, neue Lösungsstrategien entwickeln für sehr komplexe Probleme, die oft eben schwierig sind, kausale Zusammenhänge zu sehen, die oft sehr komplex sind, sich viel bewegen, hohe Dynamik haben und mehr als eine Zielgröße. Das ist das Spannende bei sowas. Mhm. Ne? So hast du auch, wenn du an Entscheidungen in Unternehmen denkst, hast du das eben auch. Ja? Du hast nicht nur eine Zielgröße und du hast sehr viele sehr viele Knotenpunkte im System, sehr viel Bewegung und so weiter.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel für Zielgrößen geben?
Ja. Ich glaube, das wird im Publikum. Also zum Beispiel, wir sagen mal, wenn du sagst, ich will meine Lagerkosten sparen, das wäre ja eine Zielgröße, ich will weniger Logistikkosten haben, dann steht das nicht alleine. Weil das ist zwar vielleicht das Ziel, was du dir für dieses Jahr irgendwie vorgenommen hast, aber da sagen wir immer aus Spaß dann, ja, da macht deine Lager zu. Weil dann sparst du am meisten Lagerkosten. Also du kannst meistens ein Ziel, kannst du dann recht einfach erreichen.
Kundenorientierung, ich könnte auch alle Produkte an den Kunden verschenken.
Genau, zum Beispiel. Dann alle happy, alles gut. Ja, aber du willst halt auch Umsatz machen oder du hast halt irgendwelche Aktionärsziele oder es gibt irgendwelche Klimaziele, die du erreichen willst oder wie auch immer. Also das heißt, da kommen jetzt, das meine ich mit mehreren Zielgrößen und du kommst sehr schnell in so eine Logik rein von, wir nennen das Trade-offs, also ist eine Entscheidung? Du hast ja auch gefragt, eine Entscheidung. Entscheidung ist ja eine Wahl, eine Option. Ja? Also du hast verschiedene Optionen, die du wählen kannst, verschiedene Zukünfte quasi. Ja? Und du wählst eben eine davon aus, das hoffentlich aktiv. Das ist so ein bisschen, viele Entscheidungen sind versteckt auch, ja? Weil wenn du zum Beispiel einen Plan hast und du änderst den Plan nicht, dann triffst du eigentlich jeden Tag eine aktive Entscheidung, dieser Zukunft quasi zu folgen. Und das gibt es in interessanter Weise, in anderen eben Aspekten gibt es schon länger, also Raumfahrt zum Beispiel oder eben so hochindustrielle Systeme, wenn Kraftwerke gebaut werden. Also da, wo du kannst ja nicht tausende von Rovern zum Mars schicken, also versuchst du virtuelle Experimente zu machen, versuchst verschiedene Dinge vorher rauszufinden, iterativer zu arbeiten und so. Ja, da gibt's dann schon mehr, da wurden schon länger auch Verfahren zur Optimierung eingesetzt und so weiter. Und als ich das gehört habe, dachte ich, okay, kann man das nicht darauf anwenden? Also, weil eigentlich, was wir als Entscheider, gar nicht unbedingt nur als Manager, nicht immer diese großen strategischen Entscheidungen, sondern wirklich auch die operativen Entscheidungen. Was wir ganz, ganz viel in Unternehmen haben, sind ja Entscheidungen unter Unsicherheit. Also wir haben Daten und dann versuchen wir daraus halt mit bester, also Intuition jetzt gar nicht im Negativen, sondern eben aus dem, was wir gelernt haben, den Daten und so weiter, versuchen wir dann eine gute Entscheidung zu treffen. Eine bestmögliche sozusagen. Plus den Daten. Plus eben im Lichte der verschiedenen Zielgrößen, die wir haben. Und das ist eigentlich eine Logik, die, wenn man so will, da gibt es schon neue Ansätze. Und das war für mich so, okay, kriegen wir das nicht zusammen? Also kriegen wir nicht, jetzt wieder globaler, kriegen wir nicht KI als Unterstützung, dass Mensch und KI zusammen bessere Entscheidungen treffen können. Ja. Okay. Und das haben wir dann gemacht.
Schlägt jetzt ein bisschen die Brücke auch zu unserem Vorgespräch, als was wir sagten, du kannst alles tun, alles hat Konsequenzen. Also mit anderen Worten, du kannst etwas entscheiden. Diese Entscheidung wird Konsequenzen down the line haben in irgendeiner Form oder einfach dann Szenarien nach sich ziehen, die du wahrscheinlich heute noch gar nicht im Blick hast. Also Lagerkosten optimieren bedeutet halt theoretisch 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich es richtig verstanden habe, optimiert ihr sozusagen den Preispunkt dafür, dass diese Entscheidung in der Art und Weise getroffen werden kann. Ja. Also in anderen Worten, ihr macht dem Kunden bewusst, welche Konsequenz, Entscheidung ABC für den weiteren Fortgang der Dinge insgesamt hat und hedgt somit so ein bisschen das Risiko des Kunden, dass eine Entscheidung, eine Fehlentscheidung sein könnte, weil sich irgendwo unintended consequences zeigen, diese Entscheidung.
Genau, also im ersten Schritt versuchen wir mal optimale Punkte sichtbar zu machen. Also du hast meistens, das ist ganz spannend, meistens hast du nicht eine gute oder eine schlechte oder eine richtige und falsche hast du eigentlich gar nicht. Ja, du hast bessere und schlechtere oder optimalere und suboptimalere, wie wir es nennen. Und meistens hast du sogar so eine Art Kurve, in der du kannst quasi sagen, gut, komm ein bisschen auf deine Strategie an. Ja? Du hast hier einen optimalen Punkt, da kriegst du vielleicht nicht ganz so viele Kunden, weil ein paar kannst du nicht bedienen, aber die Logistikkosten sind noch. Dann gibt es vielleicht einen Sprung, weil du irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht kannst du Dinge nur zusammenbestellen von deinem Supplier oder was auch immer. Und dann gibt es aber wieder so einen optimalen Punkt, kannst du mehr Kunden bedienen, hast fast keine Stockouts. Aber es lohnt sich auch nicht, alle Kunden zu bedienen. Und so. Also so hast du so. Und interessanterweise ist der Wilfredo Pareto, den man vom 80-20-Prinzip kennt, der hat das als Pareto-optimal quasi definiert, diese Punkte. Das heißt, ne, wenn du bezogen auf Zielgrößen einen optimalen Punkt erreichst, da kann es mehrere von geben. Aber solltest du ein bisschen rechts oder links gehen, dann wirst du immer in irgendwas schlechter. In einer von den Zielgrößen. Und das sind sogenannte Pareto-optimale Punkte. Und da kommt am Ende unser Name her.
Und wer ist darauf gekommen, auf den Namen? Oder wer hat diese Verbindung zwischen dem Pareto und euch da gesehen?
Du hast vorhin gesagt, das war tatsächlich eine wir saßen bei mir zu Hause, ich weiß noch ziemlich genau, und haben einen guten Rotwein getrunken und haben überlegt, wie unser Startup heißt. Also total klischee-mäßig. Und mit Window Color an unsere Scheibe, gibt es euch noch ein Bild von, es gab einige Namen, die im Rennen waren. Und am Ende am Ende ist es so klischee-mäßig, aber wir haben mal gesagt, okay, Pareto, am Ende ist es ein Prinzip, was irgendwie schon auch spannend ist. Und worauf dann diese Trade-off-Szenarien und ein Teil, also wir machen ja Prognosen, kommen wir gleich noch zu, das ist natürlich auch ein großer Teil unserer Plattform, aber die Trade-offs, das ist einfach irgendwie eine Idee, die wir von Anfang an eben so spannend fanden, spannend genug, dass wir unsere Jobs gekündigt haben und ein Unternehmen gegründet haben. Und haben dann gesagt, aber es ist ja nicht nur ein Szenario, es ist ja nicht nur eine Idee, deswegen ist es Mehrzahl.
Hätte die Familie auch etwas gegen haben können, wenn das Pareto genannt hätte, wer weiß.
Ja, wer weiß. Nein, aber, und dann war es auch ein bisschen, also am Ende ist es ja ein bisschen immer unromantischer, als man denkt. Ne? Da hatten wir so 3, 4, da mussten wir natürlich Markenrechte, URLs und weiß ich nicht was und so.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall geil. Mich zieht der Name irgendwie an. Ich finde, der Name ist geil. Und jetzt habe ich den Hintergrund dazu, das ist super. Eine der ganz großen Unterscheidungen, die in meinem Leben einen wirklich ernsthaften Unterschied gemacht haben, ist die zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Ja. Und das, was du für mich jetzt unter komplex gefasst hast, ist für mich das, was kompliziert ist. Also für mich ist das kompliziert, was in irgendeiner Form berechenbar ist. Und da hat die KI natürlich für totale Quantensprünge gesorgt, indem kompliziert machen, was wir vorher für komplex gehalten haben. Und wahrscheinlich geht es jeden Tag in irgendeiner Form weiter. Und diese Wirklichkeitsemulation, die ihr da insgesamt ja betreibt, die ist datenbasiert, die ist letzten Endes ja auch extrapolierend auf Daten, die ihr gesammelt habt, um jetzt eine Supply Chain zu optimieren oder ähnliches. Und deswegen ist es für mich generell die Optimierung eines komplizierten Sachverhaltes und nicht die Arbeit in Komplexität. Das ist aber mein kybernetisches Verständnis. Und vielleicht kannst du mir diesen einen Glaubenssatz jetzt mal zerstören. Ich suche immer nach Menschen, die meine Wirklichkeit zerstören, dass es in Wirklichkeit komplex ist, was ihr macht und nicht kompliziert.
Also ist natürlich am Ende oft eine philosophische Diskussion tatsächlich. Ja, wir haben diese Diskussion oft gehabt und auch mit verschiedenen Konfessionen. Also du hast ja auch wirklich so ein bisschen
Konfession,
Glaubensrichtungen aus ganz verschiedenen, je nachdem, ob du aus der Kybernetik kommst, ob du aus der Physik kommst, ob du aus der Mathematik kommst, ob du eben eher aus dem Systemischen drauf guckst und so. Mhm. Prinzipiell würde ich dir schon ein bisschen widersprechen. Also ein Unterschied ist ja erstmal, es gibt ja dieses schöne Moore'sche, glaube ich, Law, ne? Also ein komplexes System musst du halt mit einem komplexen System begegnen.
Ashby,
genau. Mhm. Und das ist ja das ist mal so das Erste, dass du wirst nicht die meisten Systeme, die verwendet werden, um die Entscheidungsfindung zu unterstützen und in komplexeren Sachverhalten, komme ich gleich dann eben zu, sind oft sehr linear. So, das wird nicht funktionieren und du kannst sozusagen Kausalität einfach hinschreiben, wenn du so willst, und kannst sie berechnen. Das ist schon nicht mehr ganz das, was wir tun. Also was wir tun, geht ein bisschen darüber hinaus, weil du eben iterativ arbeitest. Mhm. Also du machst quasi kleine Experimente. Mhm. Du gibst nicht die gesamte Kausalität und vor allem nicht die gesamten Gewichtungen vor. Also das ist so ein bisschen der Unterschied. Bisher sagst du, wenn ich ein Szenario berechne, dann gewichte ich verschiedene Inputfaktoren und am Ende kriege ich irgendwas raus. Das kann ich nochmal machen, das ist kompliziert. Wir lösen alle Gewichte auf. Was wir schon machen ist, damit es beherrschbarer wird, versuchen wir eine Art Abbild zu schaffen. Also dieses Digital Twin, nicht ganz so, iterativ so, ist auch ein bisschen nochmal ein neues Verfahren, aber prinzipiell ist so ein bisschen, damit wir das mal eingrenzen, weil wir müssen die Systemgrenzen schon ein bisschen enger machen. Wenn wir versuchen wollen, direkten so eine Art Weltmodell quasi für ein Gesamtunternehmen, ist ja eine tolle Vorstellung und alle Entscheidungen werden darüber so, ja klar, kann man sich vielleicht theoretisch vorstellen, aber praktisch nicht möglich. So, das heißt, wir gehen auf wirklich einen Use Case und dampfen das Ganze schon mal ein bisschen ein. Aber in diesem Use Case, in dieser Fragestellung zum Beispiel jetzt, wie soll ich denn mein Inventory auf meine verschiedenen Lager zu welchem Zeitpunkt wie verteilen, damit ich möglichst nicht out of stock gehe, aber auch nicht übertrieben hohe Kosten habe, irgend so. Darin gehen wir sehr offen vor. Also wir lassen quasi, wir stecken das ab und da brauchen wir auch den Mensch, um auch mal ein bisschen auf unser Thema zu kommen. Da brauchen wir auch den Mensch sehr stark. Wir nehmen auch gewisse Inputs rein, bei denen wir einen Verdacht haben, dass die eine Wirkung haben, sage ich mal. Aber dann geben wir keinerlei Gewichtungen vor. Und was das Spannende ist, was KI, was verschiedene Machine Learning oder auch Deep Learning Systeme dann machen, kann man sich so vorstellen wie so eine Art virtuelle Experimente, also Dinge immer wieder durchzuspielen und dadurch, ich nenne es mal ein bisschen übertrieben, Kausalität zu erspüren, das ist ein sehr menschliches Wort, ja, aber,
ja, cool.
Aber das ist immer wieder veränderbar. Und das ist aber, technologisch sind wir da natürlich irgendwo an so einer neuen ja, wie soll ich sagen, in so einem Breakthrough irgendwie. Und es wird immer wieder, also da diskutieren wir auch intern, es springt dann oft wieder ein bisschen in so eine eher Beherrschung der Kompliziertheit und geht dann aber immer wieder ein bisschen auf. Mhm. Ja, also deswegen ist es tatsächlich deutlich näher an diesem, in dieser Art, wie wir sagen, in Komplexität, also Kausalität ist nicht, also was ist für mich Komplexität erstmal? Kausalität ist eben nicht, erstmal nicht im Vorfeld sichtbar, aber oft vielleicht auch gar nicht unbedingt hinterher. Mhm. Da ist zum Beispiel eine große Fallstelle der Transparenz, ja, ganz spannend mit KI-Systemen. Es sind sehr viele und sehr sich schnell verändernde Systemknoten, also oder Elemente. Mhm. Und das macht das Ganze natürlich sehr schwer beherrschbar, wenn du versuchst, diese Dinge herzuziehen. So. Und da bewegen wir uns mit dem, was wir da tun, schon, ja.
Das ist ja irgendwie wie eine neue Wirklichkeit gestalten. Also ich habe diese Komplexität und Kompliziertheit für mich immer so ein bisschen abgegrenzt mit Liebe und Parship. Also Komplexität, die Liebe ist halt komplex und Parship ist kompliziert.
Ja. Okay.
Und das eine mit dem anderen sozusagen zu verwechseln, führt halt zu irgendwie fiesen Konstellationen, ja. Und tatsächlich, wenn ein System irgendwann imstande ist, auch irgendwie vorherzusagen oder sagen wir deutlich kausal zu belegen, warum sich Person A in Person B verliebt oder warum auch nicht, ja, das wäre schon extrem spannend. Aber da gefühlt sind wir noch relativ weit weg von.
Also den Use Case haben wir
noch nicht. Keine Ahnung, woran ihr alles arbeitet. Aber jetzt mal rausgezoomt und die Art und Weise, wie Technologie beginnt einfach unser Leben sehr deutlich zu prägen. Ich hatte es in dem Forecast mit der Christina Bösenberg über den Fluch des Digitalen in unserem Leben und auf unsere Kinder und so weiter. Du bist jetzt auch dreifacher Vater und natürlich siehst und fühlst du die Implikationen dessen, was die Technisierung mit dir macht, mit denen macht. Genauso wie ich das auch als dreifacher Vater fühle, da haben wir ja eine Gemeinsamkeit. Und wenn du jetzt die Technisierungswelle, die uns in den letzten 20 Jahren jetzt einfach erfasst hat und das, was du dir für die Welt, für dich selbst, für deine Kinder, für die Gesellschaft wünschst, wenn du das miteinander in Abgleich bringst, wie schaust du da drauf? Ist das für dich ein Bedrohungsszenario? Ist das für dich ein Chancenszenario? Ist es beides? Worauf kommt es da für dich an?
Ja, also ich habe gerade für einen Vortrag nach so einem Bild gesucht mit Chance und Change, also ne, dieses G und C. Im Hinblick auf KI habe ich versucht, ein paar Bilder generieren zu lassen. So. Das klappt ja leider immer nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Ich glaube, es, wie mit jeder Veränderung gibt es immer... Ich habe irgendwann mal lange so einen Vortrag gehabt über Fragile und Agile haben nur zwei Buchstaben Unterschied. Mhm. Ich finde, das ist so ein, für mich ist es ein bisschen langweilig, ist falsch, aber es ist so ein bisschen so... Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das noch nicht gelernt haben als Menschheit, dass es beides ist. Es ist und es ist vielleicht in dem Hinblick, wird es immer größer, also weil was das nächste ist. Ja? So, weil man bei jedem Mal denkt man sich, okay, das ist jetzt irgendwie ein Thema, das ist aber jetzt anders. Ich finde, es ist nicht so anders. Also es ist, also nicht falsch verstehen, es ist groundbreaking. Ich glaube, dass wir jetzt auch spontan erstmal ein bisschen überschätzen und langfristig unterschätzen. Also ich glaube, da wird viel, viel mehr passieren.
Ja, klar.
Und es wird viel mehr sich komplett verändern. Ja, ja, aber wir sind halt als Menschheit gezwungen, mit vielen Dingen, uns an viele Dinge anzupassen. Und das wird da auch wieder sein. Und es wird genauso oder vielleicht sogar noch mehr herausfordernd sein. Und damit deine Frage, ist es irgendwie beides? So, sehe ich, und jetzt auf mich bezogen, auf unsere Kinder, auf die nachfolgende Generation, da habe ich natürlich schon auch Sorgen, ja, wo ich denke, wie können wir auch sowohl, wie wir die Welt hinterlassen, aber auch, wie wir unsere Kinder befähigen oder ihnen helfen, sich selbst zu befähigen, mit Dingen klarzukommen, welche Weichen wir stellen. So, das sind Themen, die ich habe. Auf der anderen Seite wünsche ich mir insgesamt ein bisschen mehr Mut mit, also ich bin eher Optimist, Berufsoptimist quasi, mit den Themen umzugehen. Ja, und da glaube ich fest dran, dass das an sich sehr viele Chancen kreieren kann, die wir uns nicht vorstellen können. Und meiner Meinung nach haben wir das als Muster ganz oft gesehen. Wir haben als Muster ganz oft gesehen, dass wir sehen, wie soll denn das funktionieren? Ja, keine Ahnung, wenn man sich jetzt gerade so ein kleines Ballonkraftwerk da auf dem Balkon haut, so. Oder ich habe mir so einen kleinen Akku geholt mit so einem Solarpanel irgendwie für unterwegs, so, das kostet ja gar nichts mehr. Wie kann man so eine Energiewende vorstellen? Ja, gerade nochmal mit ein paar Experten darüber gesprochen, dass es wie einfach das jetzt sozusagen möglich ist schon. Und wenn die Speicher nur ein bisschen, das ist doch Wahnsinn, ja. Die Dinge verändern sich so schnell und dann auf einmal macht alles Sinn. Also es gibt so ein paar Dinge, die passieren müssen, dass es Sinn macht. Und dasselbe, glaube ich, bei dem Thema KI auch.
Ja. Also ich glaube, KI macht für mich unendlich viel Sinn. Also es ist für mich genau das, was es zu dieser Zeit halt jetzt braucht und was wir als Menschheit auch geschenkt bekommen, um halt für uns den nächsten Evolutionsschritt gehen zu können. Es ist genau wie damals die Industrialisierung, die drohte, die ganzen Jobs wegzunehmen, hat sie letzten Endes auch und trotzdem hat der Mensch was Neues für sich gefunden. Ja. Und KI wird jetzt eben uns das Ganze höher, schneller, weiter abnehmen. Ja. Also höher, schneller, weiter, besser. Das, was wir rein durch Denkleistung erschaffen, da wird uns die KI, hat es uns jetzt schon insgesamt das Wasser abgegraben, das kann KI besser. Und deswegen glaube ich eben, dass wir diese urmenschlichen Tugenden, habe ich an dieser Stelle auch schon mehrfach drüber gesprochen, einfach von tatsächlichem Fühlen, Spüren, der gesamthaften Erfassung der Dinge, jenseits dessen, was irgendwie berechenbar ist, wirklich als Skills einfach honen müssen. Ja, wir müssen einfach jetzt anfangen, tatsächlich in dieses Menschsein vollständig reinzukommen, um das permanente sich weiterbewegen der Systeme, nicht nur auf der technischen Seite, sondern eben auch auf der Evolutionsseite, wirklich weiter bespielen zu können. Weil ich ansonsten glaube, dass uns die KI einfach das Wirklichkeitswasser so ein bisschen abgraben wird. Also es gibt ja schon so ein paar Propheten, die durchaus davon sprechen, dass es letztlich alles schon verloren ist, im Sinne von, die KI hat längst die Weltherrschaft inne und wir Menschen haben es total verpeilt, der KI irgendwie den Riegel vorzuschieben, weil sie sich jetzt mittlerweile selbst programmiert und so weiter. Du wirst es ja auch alles in irgendeiner Form kennen. Ich bin auch totaler Laie diesbezüglich. Ich kann das nicht wirklich einschätzen. Und für mich ist es einfach nur das Rufen in den nächsten Evolutionsschritt, den ich halt für mich versuche zu gehen. Und das ist eben tatsächlich noch viel achtsamer, noch viel gewissenhafter, mich dem Menschsein als solches hinzugeben, versus mich irgendeinem höher, schneller, weiter versuchen, mich weiter mit Maschinen zu messen, was faktisch das Paradigma ist aus dem Industriezeitalter, dem sich der Mensch hingegeben hat, auch als Mensch. Als Manager ging es immer nur um höher, 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 besser, besser, besser. Und es ist halt vorbei. Ja, ich meine, es gilt halt darum, Verbindungen zu bauen und die Verbindungen zwischen Menschen so zu bauen, dass irgendetwas Emergentes daraus entstehen kann, was mehr ist als die Summe der Einzelteile. Und das ist das ist genau das, was in Unternehmen im Augenblick passieren muss und was in jedem Einzelnen insgesamt passieren darf. Und insofern finde ich die Herausforderung einfach gut. Und ich sehe es genauso wie du. Ja? Also das ist eine riesen Chance da.
Genau. Du hast es schön gesagt. Es ist auch kein Gegen oder kein Versus. Es ist erstmal ein kleines Miteinander und ein Und. Und wie mit vielen anderen Veränderungen, tiefgreifenden Veränderungen, die wir hatten, du hast ja gesagt, Elektrifizierung ist ja zum Beispiel was. Klar, das jetzt nicht mehr so irgendwie mein Thema gewesen. Aber wenn man mal zurückguckt, ist das ja auch sowas. Das war, wenn man die Menschen damals gefragt hat, war das extrem groundbreaking und die haben extrem Angst davor gehabt. Und ich glaube, dass man, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, meine Eltern haben immer erzählt, dass man früher im Kino rauchen konnte. Und ich habe immer gefragt, das kann nicht sein, macht doch gar keinen Sinn. Da ist ja dann, ja, manchmal hat man es ein bisschen schlecht gesehen. Und also, aber das ist ja so.
Ich habe da im Flugzeug in Australien gesessen, ja, in der letzten Reihe, wo noch geraucht wurde. Das ist unvorstellbar.
Das ist ja irgendwie, das ist eine Generation, dann ist es weg. Ja, also da fragt ja auch keiner mehr. Auch wenn es ein Riesending war, dass man das da nicht mehr durfte oder so. Ja. Restaurants, das habe ich ja noch selber mitgekriegt. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube tatsächlich, dass, und das haben wir ja auch gesehen, ja, nehmen wir mal irgendwie zum Beispiel Atomwaffen oder so. Also wir haben ja auch gesehen, dass es Technologie geben kann, die eben auch anders eingesetzt werden kann. Und wie Menschen lernen, auch wie auch die Gesellschaft gelernt hat, damit umzugehen. Und das ist also auch nicht so blauäugig reinzulaufen und zu sagen, ja, wird schon irgendwie werden. Ja, wir haben auf der letzten Trade-Off, eine Konferenz über das Thema Entscheidung, hatten wir Christoph Burkhardt, der hat einen schönen Intro gemacht, gesagt, so, das ist diese Tür, durch die wir alle gehen. Das ist ein sehr schönes Bild, ja. Und die Frage ist ja ein bisschen, wie gehen wir durch die Tür? Und er hat viel darüber gesprochen, auch wie geht Amerika durch die Tür und wie gehen wir vielleicht durch die Tür? Ja, und sein Bild war so, die Amerikaner gehen gerade durch eine Tür nach der anderen und gucken immer mal wieder, wo sind wir denn jetzt? Ja. Und das ist was, wo ich mir auch von meinem Wirkungsgrad einfach mehr Gedanken machst, so ein bisschen im Differenzierten so. Also wie ist denn der Umgang als europäisches Unternehmen, ja, vielleicht als in einem Markt, in dem wir halt sehr stark mit global auch im Wettbewerb stehen und wo sehr viel Innovation auch gerade aus USA kommt. Ja. Wie können wir wie kann ich auch mit meinem Umfeld dann im Kleineren, wie du sagst, auch vielleicht auch über Generationen oder auch als Deutschland oder als Initiativen, wie können wir damit umgehen? Und da sehe ich halt, sage ich mal, hab ich das Gefühl, brauchst eher die Stimme, mutiger zu sein, ja, ein bisschen schneller mal durch die Tür zu gehen. Gesamtgesellschaftlich ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Oder den Amerikanern könnte man was anderes zurufen. Ja? Aber bei uns habe ich da das Gefühl, es geht wirklich darum, dieses Gefühl zu haben, einfach mal durch die Tür zu gehen.
Das ist das deutsche Phänomen, dass halt vor der Tür stehen geblieben wird und erstmal der Türrahmen inspiziert wird, ob da vielleicht ein Risiko sein sollte. Oder es ist vielleicht eine Glasscheibe, die man
nicht
sieht.
Wir warten erstmal auf den, der dieses Gerät
genau,
hat,
wo man hinkommen kann. Ja, ich meine aber, das ist auch dieses, ich glaube, das ist letztlich immer noch so ein Nachkriegstrauma. Ich meine, die Nazi-Zeit ist jetzt fast 100 Jahre her, dauert noch ein bisschen, bis es 100 sind, aber wir tragen diese Bürde des immer auf Sicherheit gucken schon ganz sehr, sehr deutlich in unserer Gesellschaft noch mit. Ja. Und tatsächlich ist also wahrscheinlich der schlechteste Ort auf der Welt, irgendwie Vorsprung at Work zu gründen, Deutschland, weil wir einfach immer draußen auch erstmal aufs Risiko gucken als auf die Chance. Ja. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Schwierigkeit, die halt auch in die Paralyse führt und dieses Machen, wie du es sagst, halt durch die Tür durchgehen, das wirklich gestalten, das ist halt nicht vielen Menschen insgesamt gegeben. Ja. Viele Leute stecken in der Prokrastination, stecken in ihren Mustern, weil sie eben auch mal ganz systemtheoretisch gesprochen zum Überleben gereicht haben. Ja. Wir haben uns halt in was relativ Puppiges reinkonditioniert über die letzten 80 Jahre hier in Deutschland, in Monsterwohlstand und alles ist irgendwie mit dem Fingerschnipp erreichbar und über alles, was nicht mit dem Fingerschnipp erreichbar ist, wird irgendwie gemeckert. Und das ist eine Haltung, die ist einfach zutiefst beklagenswert. Und wir können ja die ganzen Implikationen weltweit in unserem in Vergleichsparadigmen ablesen. Ja, Deutschland ist einfach fucking nowhere in ganz vielem. Ja. Und gerade in eurem Sektor, Innovationsstandort Deutschland, ich meine, super geil, dass es sowas wie Paretos oder wie Vorsprung at Work geben kann. Aber wir sind im weltweiten Vergleich sind wir einfach nix. Ja. Und es nervt.
Ja, es nervt, aber auf der anderen Seite, also du hast ja zwei Chancen, ja, deswegen ist ja gut, dass wir hier sind und es versuchen wenigstens, weil du kannst es natürlich auch nicht versuchen oder wie viele es machen, zu sagen, gut, dann gründe ich halt einfach in den USA und also ohne Wertung, ja, das ist auf jeden Fall auch ein gangbarer Weg und ich glaube auch an einer gewissen, haben wir ja auch immer wieder als Diskussion, ja, an einer gewissen Schwelle ist das auch nicht mehr auseinanderzudenken so, da ist ja auch die Welt global genug und macht das auch Sinn dann als Markt. Aber ich glaube einfach da immer noch dran. Ja. Und am Ende kann man vielleicht sagen, ja, wir waren zu idealistisch und hätten dann doch irgendwo. Aber ich glaube da daran, ja. Ich glaube, dass ja ganz viel von dem auch gut ist, ja, dass du siehst ja auch ein ganz, also das ist ja nicht so schwarz-weiß, ja. Du hast ja an allem, also ich sage immer, vielleicht sind wir, wenn man von der Art, wie ich habe ja auch mit amerikanischen Teams gearbeitet und so, wenn wir uns als Unternehmen und als Identität, wie wir arbeiten und so, sind wir vielleicht viel amerikanischer als Unternehmen quasi, als es viele deutsche Unternehmen sind. Mhm. Aber es gibt ja auch ganz viel, was man aus unserer Kultur da mitnehmen kann, was irgendwie ganz gute Eigenschaften sind. Ja, deswegen, ja, ist auch schön, dass wir hier so ein kleines gallisches Dorf
haben. Ja, tatsächlich. Und wir müssen uns auch nicht besser fühlen als alle anderen. Am Ende sind wir alles Menschen, ob Amerikaner, Deutsche, Afghanen, Australier, whatever. Wir gestalten halt die Dinge und die Leute, die nicht gestalten, gestalten ja auch irgendwie. Im Sinne von, wenn ich einen Plan habe und den durchziehe, entscheide ich mich jeden Tag neu, den Plan weiter durchzuziehen. Also nichts tun ist ja auch ein Plan. Insofern, nichts tun ist ja auch irgendwie machen. Und jeder macht halt das, was er für richtig hält. Und ich bin auf jeden Fall hier in dieser Konstellation mit euch sehr dankbar, mit euch hier das Büro teilen zu dürfen. 100%. Traditionell bringt jeder Forecast-Gast ein Thema mit, das ich vorher nicht kenne, an dem ich mich dann austoben darf. Gib mir mal dein Geschenk.
Es passt jetzt perfekt.
Na.
Weil, also ich habe eine These, ja, ich habe die These, dass, man sagt ja immer so leicht, es fehlt Mut, durch die Tür zu gehen, zum Beispiel jetzt, ne?
Ja.
Und gerade jetzt auf, du hast ja auch gesagt, auf dieses schöne Zusammenspiel von unseren beiden Themen und auch der Bürogemeinschaft, die ich da auch extrem fruchtbar finde, und die Themen, wie sie miteinander auch spielen, ja, ist so ein bisschen meine These, wenn wir mal auf das Thema Führung gucken, wenn wir auf das Thema wie was man sagt dann immer so leicht, dass es irgendwie mutigere, experimentierfreundliche Führungskräfte bedarf, ja. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich so, also, und jetzt kommt, ich schwerf sie erstmal hin, bevor ich so viel dazu erzähle. Und meine Aussage, die ich habe, ist, dass eigentlich der spannendste Satz, den eine moderne Führungskraft sagen sollte, aber wir uns gerade auch jetzt gerade in Deutschland auch, meiner Meinung nach, ich sehe, dass viele da Probleme mit haben, ist, dass eine Führungskraft sagt, ich kenne die Lösung nicht. Und das werfe ich dir jetzt mal hin und dann bin ich gespannt, wo habe ich das verstanden, dass ich einfach mal was hinwerfe und du sagst,
also
was
jetzt. Tatsächlich höre ich den Satz häufiger und häufiger. Ich höre ihn teilweise von einfach hochverzweifelten CEOs, mit denen ich arbeite.
Ganz kurz, also vor dem Team, ne?
Ja,
also
das nicht, ist mir schon klar. Okay. Nee, ganz klar. Ja. Ich höre den Satz vor Teams häufiger mittlerweile. Allerdings haben sich diese Führungskräfte, glaube ich, hart jahrelang bis zu diesem Satz sozusagen durchgelitten im versuchten Geben von Antworten. die dann einfach auch so häufig falsch gewesen sind, dass sie jetzt irgendwann kapitulieren und sagen, okay, ich glaube, ich habe mehr davon, wenn ich mich jetzt hier öffne und nackig mache, als wenn ich weiter sozusagen versuche, hier den Chef zu mimen. Und ich glaube tatsächlich, ist das der Punkt, an dem wir angekommen sind, weil die Systeme in vielem so runterradiert sind. Also mit System meine ich ganz deutlich, oben wird entschieden, unten wird gemacht. Das ist schon so raus, das ist schon so fertig, dass die Unternehmen kapieren und die Führungskräfte kapieren, dass es nicht mehr um überlegenes Wissen gehen kann bei den Menschen, sondern dass es um die Verfügbarmachung des Wissens von allen gehen muss. Mhm. Und da wirkt der Satz, ich weiß es nicht, natürlich Wunder. Mhm. Der Satz, ich weiß es nicht, ist halt wie eine Einladung zu sagen, ja, aber ich weiß, und ich weiß es auch nicht, dann lass uns mal drüber überlegen, was die richtige Lösung in irgendeiner Form sein kann. Und also ich in meiner Welt nehme sehr deutlich wahr, dass es dass die Bereitschaft von Führungskräften, sich diesbezüglich zu öffnen, steigt. Mhm. Und dass diejenigen, die das noch versuchen zu verteidigen, weil sie über, das ist hier so Stromberg, ja, über die wurde schon immer gelacht, über die wird heute noch lauter gelacht, die Leute laufen denen weg. Und die Art und Weise eben, wie uns die Komplexität eben zwingt ins Ich weiß es nicht. Ja? Also in Komplexität ist es halt verdammt viel wert zu sagen, ich weiß es nicht. In komplizierter ist es doof, weil da sollte man es wissen. Wenn ich es in komplizierter nicht weiß, ist es ja schon mal ein großer Fortschritt, dass meine Meinung nicht diejenige ist, die mir weiterbringt. Und das ist die Einladung an die Umwelt zu sagen, okay, nice step in. Oder we created together. Mhm. Und ich finde den Satz hochwertvoll. Und wie du Al und mich kennst, wir sind ja beide hochtalentfrei und haben erfreulicherweise Menschen, die es mit uns gemeinsam machen. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was man auch erntet aus der Umwelt, wenn man sich diesbezüglich exponiert. Und es ist immer ein schöner Prozess.
Ja, und ich glaube, es ist ein bisschen auch wieder zu einfach zu sagen, man öffnet. Also erstmal ist es schwierig. Also es kostet, wie du sagst, ne? Es kostet Überwindung, es ist irgendwie...
Es geht immer, kleiner Chip vom Ego gesagt, geht ein bisschen weg.
Genau, ja, genau. Es geht Ego weg, es geht auch irgendwo ein Teil der ja, gesellschaftlich erarbeiteten Berechtigung weg. Und das ist erstmal spannend, also es ist eine sehr spannende Diskussion, Dimension. Die zweite Dimension ist aber auch, es reicht nicht zu sagen, ich weiß es nicht. Das hast stimmt. Du so ein bisschen, das kann, finde ich, klang bei dir sehr einfach mit. Das ist, was ich beobachte, ist, das Spannende ist ja, weil sonst könntest du ja Führung einfach abschaffen, das bräuchtest du ja nicht, sondern die Frage ist ja, wie gibst du den Rahmen von den Antworten, die dann kommen, nämlich ich weiß es, was auch eben wahrscheinlich nicht die richtige Antwort ist, die zielführende ist, aber wie gibst du dem Rahmen, dass das zumindest ein Impuls ist, den du aufnehmen kannst, was kannst du an Framework bieten, ich meine, da tobt ihr euch ja aus, ja, wie kannst du das Framework dann auch schaffen, wie kannst du Rahmenbedingungen schaffen, wie kannst du Empowerment schaffen, wie kannst du Upskilling schaffen, um diese ganzen Dinge zu tun, so. Und das sehe ich schon, also ja, sehe ich schon, dass das ein bisschen öfter kommt, dass das so ein bisschen mehr awoke wird. Trotzdem ist es immer noch nicht die erste Reaktion. Also mein Gefühl, ja, von vielen so aus der Denke, intuitiv zu sagen, so erstmal komme ich eigentlich mit einem Lösungsvorschlag. Das ist so immer noch das Muster, was ich sehe. Und vor allem aber auch, wenn nicht, was ist denn dann das neue Framing?
Ja, das neue, ich glaube, das ist spannend. Also ja, eine allumfassende Antwort auf, was ist das neue Framing, gibt es wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, Identität spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Ja? Also wenn du nicht weißt, was die richtige Lösung ist, hilft es zumindest zu wissen, wer du selber bist. Ja. Ja? Wer du selber 100%. Bist und wofür du stehst. Und dein Team wird dich im Zweifel auch nicht als denjenigen anerkennen, der du bist, weil du Sachen weißt. Das ist sicherlich irgendwie ein Teil davon. Aber sie werden dich anerkennen und dir folgen, in Anführungszeichen, dafür, was du bist. Ja. Ja? Was du bist, wofür du stehst. Und die Unmissverständlichkeit, in der du genau das klar machst. Also wenn du anfängst, dich wie ein Fähnchen im Wind einfach von Opportunitäten hin und her schaukeln zu lassen, dann wirst du Glaubwürdigkeit in deinem Team insgesamt verlieren. Und diese Exploration, wer bin ich eigentlich wirklich, wofür stehe ich eigentlich wirklich? Und eben nicht der sozialen Erwünschtheit nachzurennen, sondern sich selber zu immer wieder neu zu erschaffen als der, der man ist. Und Identität früher oder später als stabiles Element der Umwelt zur Verfügung zu stellen, ich glaube, das ist Führung. Ja? Das ist tatsächlich Führung. Und diese Frage, wer bist du eigentlich und wofür stehst du, also die habe ich in der Schule nicht gestellt bekommen, ja, die habe ich im Studium nicht gestellt bekommen, die hat mir niemals irgendjemand gestellt, bis ich irgendwann angefangen habe, sie mir selbst zu stellen. Ja. Und dann habe ich überhaupt begonnen, Dinge zu führen. Vorher habe ich halt Dinge gemanagt und ich bin schlau genug, um mich da irgendwie hochzuarbeiten. Das ist nicht das Thema gewesen, bei dir auch nicht. Aber letzten Endes war das für dich und mich nicht erfüllend, weil wir halt eine Avatarrolle irgendwie eingenommen hatten, die wir bedienen konnten, die uns auch irgendwie ernährt hat, alles in Ordnung, aber die nicht vollständig zu uns gepasst hat. Und das, was ich jetzt gerade mache, das entspricht zutiefst einfach dem, was ich für meine Seele hier in diesem Planeten, in dieser nochmal, in dieser lachhaften Inkarnation hier über 80 plus Jahre, fühle, was richtig ist. Ja. Und dadurch, dass ich das fühle, können andere das auch fühlen.
Ja, ich habe bei mir sind ich habe da immer als Gefühl so zwei Dinge in meinem Leben. Einmal ist es die systemische Ausbildung. Also es war wirklich für mich der Gamechanger, wie du auch sagst, wo diese Fragen einfach knallhart gestellt wurden. Also ich bin quasi reingegangen mit einer, ja super, da lerne ich noch ein paar psychologische Modelle, mit denen man Sachen besser irgendwie beschreiben kann. Manipulieren jetzt nicht, aber so ein bisschen genau, also, wie du halt Lösungsstrategien, wie du auch Dinge besser und so. Und ich bin ja großer Konstruktivist, ja, also das ist ja auch, fand ich, irgendwie den richtigen Schritt.
Ja.
Und es ging ja irgendwie 80% um Reflexion.
Klar.
Und am Anfang ist so, hey, warte mal, Moment, warum eigentlich? Aber wenn du das dann mal irgendwie für dich sacken lässt, wird dir irgendwie klar, warum. Ja. Also das war das eine. Und das zweite war ganz spannend im Studium. Ich habe eigentlich Wirtschaft studiert, relativ klassisch, und habe dann Sozialwissenschaft, Soziologie so als Nebenfach dazugenommen, weil ich irgendwie, das klang irgendwie toll in diesem Studienführer. Ich hatte keine Ahnung, was es war, aber es klang irgendwie faszinierend. Und es war spannend, weil ich saß so in den BWL-Vorlesungen und dann hat man so ganz viele Modelle gelernt, wie man auf eine KPI hinarbeiten kann. Also ne, irgendwelche Modelle hier und dann die KPIs da und so. Und dann saß ich quasi in einem, es gab in der Uni so ein, bei uns war das halt Schwerpunkt Industrie und Betrieb, also es war schon auf Wirtschaft bezogen, ja, aber eben Sozialwissenschaft, Soziologie auf Wirtschaft. Und da wurde ganz viel darüber diskutiert, wo kommen diese KPIs eigentlich her? Mhm. Und das war total spannend, weil ich hatte das Gefühl, die Kombi war auch jetzt nicht so häufig. Das heißt, ich saß eigentlich wie mit so zwei Gruppen, die eigentlich nicht richtig miteinander reden. Ja? Und dann war ich wieder in der BWL-Vorlesung und dachte, okay, jetzt lernen wir hier ein riesen Modell der BWL. Aber was ist denn, wenn die KPI nicht stimmt? Was ist, wenn die Grundparameter hier anders sind? Ja? Und das war so, glaube ich, mein Werdegang in diese Richtung, wie du sagst, dass ich selber dachte, okay, es macht manchmal auch Sinn, nochmal dahinter zu fragen oder loszulassen oder Dinge nochmal neu zu betrachten. Auf der anderen Seite hat mir aber auch die, sagen wir mal, eher, ja, wie hast du es genannt, wenn man auch so Führungspositionen oder auch klassischere mit Teams arbeitet, wenn man auch klassischere Management-Umfelder kennenlernt, mir ja auch viel gelehrt, weil auf der anderen Seite bringt es ja auch nichts, die ganze Zeit in diese Frage zu gehen. Das ist immer dieses, wir hatten eine spannende Diskussion auch schon in vergangenen Startups, auch in größeren, dass du hast diesen, es gibt ja dieses Zitat so Henry Ford, ja, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, wollen sie halt schnellere Pferde.
Klar.
So, wir haben das für uns auch, wenn wir die Leute fragen würden, würden sie sagen, besseres Excel. Also das ist so unsere Übersetzung. Ja. Und du hast auch selbst auch bei Entwicklern, auch bei ganz vielen, auch Techies, hast du so dieses, ja, dieser Elon Musk-Moment, ja, oder dieses, so, wir wollen, eigentlich brauchen die Leute nicht fragen, wir wollen was Neues erschaffen. Mhm. Das Spannende ist ja, dass du kannst auch nicht ein Unternehmen haben, also normal, ein bisschen was anderes für eine Innovationsberatung, aber jetzt mal ein Unternehmen, was ein Produkt zum Beispiel herstellt oder ein Auto, auch Tesla, haben wir ja gesehen, wo die Probleme angefangen sind, du kannst auch nicht ein Unternehmen haben, was die ganze Zeit sich immer wieder nur hinterfragt und alles immer wieder neu denkt. So, das ist iterativ, bedeutet auch, dass du eine Phase hast, in der du Dinge erstmal operativ tust, um dann wieder mal Messpunkte zu haben. Und das war für mich so hat meine Identität stark geprägt, ja, dass diese Dialektik unglaublich wichtig ist, weil nur, wenn du beides zusammenbringst, kannst du auch Dinge auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber das ist das ultimative Und, von dem du widersprichst. Ja? Es ist sowohl das lineare Replizieren, mal auf einer Stabilitätsbasis, und das vernetzte Innovieren in der Innovation, die halt doch vonstatten geht. Ja? Und beide Stränge parallel so zu verfolgen und beide Stränge auch den einen nicht gegenüber dem anderen zu vernachlässigen, das ist auch das, was gutes Unternehmertum aus meiner Sicht ausmacht. Ja, weil nur, wenn du permanent am Innovieren bist, verdienst du kein Geld. Ja. Ja, du verdienst das Geld letzten Endes mit der Replizierung. Und das ist am Ende die unternehmerische Aufgabe. Ja. Geiles Feld, spannendes Feld. Ich bin dir dankbar. Schlussworte. Du hast vorher gesagt, eine Dreiviertelstunde ist so fucking lang. Das erzählen wir in einer Dreiviertelstunde. Wie ist es dir ergangen in der Dreiviertelstunde?
Ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde.
Okay. Was? Ist vorbei. Okay. Wir haben es geschafft.
Schade, ja. Ja, also ich meine, meine Erwartung war, dass ich sehr viel Lust habe. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir uns nie unterhalten.
Das stimmt, ja.
Rechts und links der Kamera.
Ja.
Aber das erste Mal vor der Kamera. Insofern, es sind extrem wichtige Themen. Wir sind gar nicht weiter eingestiegen, was wir mit Paretos machen, so, aber das ist ja auch gar nicht Ziel gewesen. Also es war gerade, als du das gesagt hast, das ist ja auch bei uns immer wieder die Kunst, ja, wie kriegst du halt die Innovation dann wirklich so verpackt, dass sie in die Anwendung kommen, weil das ist unser ganz, ganz, also wenn du mich nochmal so Resümee, ja, für mich, was nochmal angeregt hat, unser ganz großes Mantra immer wieder ist, es muss in die Anwendung gehen, so, weil wir machen keine Grundlagenentwicklung. Also natürlich sind wir sehr nah an der Grundlage und wir sind sehr weit an der Innovation und da ist ganz viel ganz verrückter Tech unten drunter und ganz viele Gedanken, die wir uns von Anfang an irgendwie machen darum. Aber am Ende, wenn es nicht angewendet wird, wenn es keinen echten Impact hat, dann ist es nicht die Mission, die wir haben.
Und ich habe auch wiederum gelernt, wie viel mehr Gleichteile wir noch haben, als ich glaubte, weil wir sind ja Anwendungen. Also wir sind Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis, aktivieren, befähigen, systematisieren. Und das ist genau das Gleiche, wie ihr es auch macht. Wir haben ja noch gar keinen gemeinsamen Kunden. Es wird mir langsam Zeit. Ich werde mich drum kümmern.
Aber du,
ich
hoffe, deswegen auch. Haben wir ja dieses Video jetzt.
Ja, genau. damit, um sie in die Welt zu streuen.
Damit die Menschen das nicht zusammen denken müssen, sondern wir das auch mal zusammengebracht haben.
Lass das genau unser KPI sein für die Zukunft. Ich danke dir für deinen Besuch.
Herzlichen Dank.
Und auf bald
bei einem
Kaffee oder was auch immer.
Ja. Danke dir. Also ich habe diese Frage, deswegen komme ich da, zieht sich jetzt schon lange irgendwie bei mir durch, auch aus diesen ganzen, ich habe ja vorher ganz viel so in Richtung agile Transformation so gemacht und dieses, es war ja auch immer diese, wenn du in Digitalisierung gehst, wenn du in Transformation, dann ist ja die Frage, was mache ich denn als Führungskraft? Und das Spannende ist ja, dass meine spontane Antwort immer oder provokante Antwort immer war, ja, wenn du eine gute Führungskraft bist, dann ist dir das klar.
Okay.
Also, weil es ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, eine schlechte Führungskraft identifiziert sich krass dadurch. Klar. Also du identifizierst dich durch diese Wissenszuweisung. Klar, ja. Oder zumindest in irgendeiner Art Informationshoheit oder was. Also das ist ja manchmal nicht ganz so klar. Ja. Also manchmal nicht, das ist ja nicht der Experte, ja. Aber dann hast du halt die Kontakte zum Beispiel oder das Wissen oder was auch immer. Mhm. Und teilst es halt nicht. Und das ist aber halt nicht mehr das, was jetzt gefordert wird. So.
Und tatsächlich erleben wir als Paradigma jetzt Komplexitäten unter dem das exakte Gegenteil von dem, was es noch vor 20, 30 Jahren gebraucht hat.
Ja.
Das ist wirklich 100%. Einfach
eine völlige... Aber immer noch sind halt viele, die sich damit schwer tun, weil das halt sehr schnell geht. Mir hat eine Führungskraft über Daimler gesagt, weil ich bin bei Moodle reingekommen und dann war ich offiziell Head of HR, weil das ist eine längere Geschichte. Und dann COO. Und vorher habe ich ja ein Startup gehabt und war quasi also Standortleiter quasi, also halt Softwareprojekte, also immer so ein bisschen so. Und dann meinte der zu mir so, also der kam halt aus dem Daimler und meinte halt so, ja, dieses Sprunghafte, das musst du dir abgewöhnen. So, du musst dich jetzt mal entscheiden.
Ja, klar.
Und das war genau das. Nein. Also
ich weiß noch, der Uwe Schröder-Wildberg von MLP, wir waren auf einer GL-Tag, Geschäftsstellenleitertag in Split, glaube ich, oder auf Zypern, ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe dann abends da getanzt, ja. Und wenn ich tanze, dann tanze ich. Ja. Und dann hat der Uwe mich immer von der Tanzfläche gezogen, so, hey, Christian, das kannst du nicht machen. Du bist der Personalchef, du kannst hier nicht tanzen. Also es geht nicht. Ja. Und es ist genau das gleiche Ding. Ja. Da kommt irgendwas Menschliches aus dir raus, aber du kannst nicht tanzen, du bist hier Personalchef. Und dieser Behaviorism, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also sei nicht so oder so, ja. Brutalste patriarchale Keule. Ja.
Naja, und auch Dinge, die halt nicht zusammengehört haben. Also People und Technologie haben nicht zusammengehört.
Nein, exakt.
Und jetzt gehört es zusammen.
Und wir sind eben genau in einem Zeitalter, in dem alles zusammenwächst, in dem alles ins Unzubringen ist, in dem alles in der Polarität sein darf. Extrem geil.
Genauso Innovation. Als ich bei Google angefangen habe, hat der HR-Leiter, dem kam dann von Daimler einer und hat mich halt irgendwie da durchleuchtet. Und der war dann bei dem Gespräch auch dabei. Dann sind wir zum Aufzug gelaufen und dann hat er mir so beim Aufzug nochmal heimlich quasi gesteckt, ja, also wenn du beim Daimler Karriere machen willst, dann solltest du die Rolle nicht annehmen. Und ich so, hä, wieso? Also will ich ja nicht, also ich will ja hierhin, ja, so, okay. Ja, ich wollte nur sagen, weil das ist ganz nicht gut gesehen und so, das ist hier die Innovation Digital-Ding. Und ich meine, 4 Jahre später wurdest du zur Keynote beim oberen Management eingeladen.
Das ist geil,
Das ist halt krass, wie schnell du das siehst, das wie das verkippt, halt wie du halt, wie halt auf einmal, das ist ja bei den Agenturen auch so krass passiert, ne? Die ganzen Digital-Units, das war ja auch so ein paar Jahre vorher schon, dass die ganzen Digital-Units eigentlich die großen Units geworden sind. Mhm. Also manchmal lohnt sich seine eigene Identität hinterher zu rennen.
Und auch zu warten, ja. Also das Thema Warten, wie gesagt,
ich kenne das. Ja, oder Timing, das Thema Timing halt, ja. Muss auch ein bisschen Glück haben.